Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, ich habe es ja schon das eine oder andere Mal erwähnt und ich will euch damit nicht auf die Nerven gehen, aber ich war ja vor kurzem in Bhutan und sitze jetzt nur einige Tage danach hier mit Christian Kläger von TerraHash, der ja auch ein absoluter Experte ist, wenn es ums Bitcoin-Mining geht. Ich spreche über Bhutan, er spricht über Deutschland, über die Konzerne, die zu ihm kommen, die Politiker, die Fernsehteams, seine Erfahrungen. Wir sprechen über die Unterschiede und die Chancen, die wir haben mit Bitcoin-Mining. Und ich sage es immer wieder, Proof of Work und Bitcoin-Mining ist für mich, da werde ich emotional. Das ist einfach geil. Ja? Und die Wahrheit ist, dass dort die wirklich der Kern auch dieser Debatte zu finden ist über Bitcoin Pro, Bitcoin Contra. Wir sprechen auch darüber, über diese PR-Geschichten und so weiter. Es hat sich wahnsinnig viel getan, seitdem Christian TerraHash gegründet hat. Ich glaube, Bhutan ist dafür ein wunderbares Beispiel, aber dabei wird es ganz sicher nicht bleiben und darüber sprechen wir auch in diesem super coolen Podcast. Und wenn ihr Proof of Work auch geil findet, dann schaut auf jeden Fall rein bei Coinfinity und macht dort vielleicht euren Sparplan für das Ergebnis von Proof of Work, nämlich das wunderbare Bitcoin-Ding, coinfinity.co mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch dort 21% in den ersten 6 Monaten. Kauf, Verkauf, Sparplan, Lightning-Netzwerk, integrierte Wallet, alles dabei. Unbedingt reinschauen bei Coinfinity. Und jetzt hören wir rein bei diesem Podcast mit Christian Kläger von TerraHash und der Kläger Group. Er hat mir sogar was mitgebracht, nämlich einen Kaktusfeigen-Extrakt für geschmeidige Haut. Jubiläumsduschschaum, denn die Firma, aus der die TerraHash Group hervorgegangen ist, die gibt es jetzt auch schon seit 75 Jahren. Und das gibt dem Ganzen so richtig, richtig die Bodenhaftung, die es braucht, glaube ich, in Deutschland, um mit Bitcoin Mining erfolgreich zu sein. Es geht los mit Christian Kläger Nummer 2. Servus.
Servus. Christian. Schön, dass ich da sein darf, wieder im schönen Wien.
Schön, dass du hergefunden hast. Du bist zum zweiten Mal hier. Du warst, weißt du noch, wann du das letzte Mal da warst?
Jetzt fragst du mich was. Auf jeden Fall Anfang Januar. Es war definitiv nochmal viel kälter und ich habe den kleinen Spaziergang hierher gerade eben in der Sonne sehr genossen.
Ja, es ist das Wetter wieder ganz okay hier. Du warst kurz vor oder kurz nach TerraHash-Gründung da. Es war so eine Art anlassbezogener Podcast damals.
Genau, also ich kann nur sagen, auf dem Weg hierher, wenn ich irgendwo eingeladen bin, zu einem Bitcoin-Interview-Podcast oder auf einer Bühne, ich weiß nicht, wie es dir immer geht, ich muss mich da manchmal schon zwicken, so okay, jetzt steht man auf einer Bühne oder jemand möchte mit mir sprechen über die Entwicklung in meiner Firmengruppe oder bei TerraHash, das ist echt absoluter Wahnsinn, es macht mich immer wieder sehr, sehr dankbar und auch, ja, wie soll ich sagen, man darf halt nicht vergessen, wo man herkommt und trotzdem hier die Zeit auch genießen. Also es war auf jeden Fall Anfang Januar und es ging tatsächlich um den Go Live, glaube ich, der dann am 30. Januar war, also noch nicht mal 2 Jahre. Aber auf der anderen Seite, so schnell vergehen 2 Jahre.
Genau, und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Bitcoin-Preis ist ja auch runtergefallen und dann wieder raufgegangen und sogar in Allzeithoch gesehen. Also kannst du uns die ganz schnelle Zusammenfassung geben von Christian Kläger, der Kläger Group und TerraHash?
Die ganz schnelle Zusammenfassung, ich weiß nicht, wie viel Zeit du mitgebracht hast, aber ich bin Unternehmer, geschäftsführender Gesellschafter der Kläger Group. Wir sind eine Unternehmensgruppe, die es seit 75 Jahren gibt, von meinem Großvater gegründet in Augsburg. Jetzt sitzen wir in Neuses bei Augsburg, ist unser Firmenhauptsitz. Und ja, ich habe das große Vergnügen und bin auch stolz darauf, diese Unternehmensgruppe in der dritten Generation jetzt führen zu dürfen, auch schon seit 2012. Und wir sind Hersteller. Wir stellen Produkte her, Sprühsysteme, wir stellen Kosmetika. Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Und wir stellen auch technische Kunststoffteile in unserem zweiten Firmensitz in Sachsen her. Und da sind wir sozusagen Hersteller made in Germany. Und was bedeutet das? Natürlich auch die ganzen Herausforderungen, die auch andere Firmen so haben, was die letzten Jahre so war an Inflation, Preisniveau, aber natürlich auch Lohnpreisspirale bis hin zu den Energiekosten, die bei uns natürlich auch eine große Rolle spielen. Ja, und dann kam Bitcoin. Dann kam Bitcoin und hat für mich viele dieser Herausforderungen ja zumindest einen Lösungsansatz präsentiert, der mich dann relativ schnell, als ich zufällig darauf gestoßen bin, fasziniert hat. Und das hat dann so weit geführt, dass ich irgendwann auch gesagt habe, das, was wir selber für uns lernen, Bitcoin auf die Bilanz zu packen als klassisches Unternehmen und uns auch mit Bitcoin Mining zu beschäftigen, wie kann das auch in unserer Energiewende oder in unserer Unabhängigkeit von den Netzen eine Rolle spielen. Und ja, das hat dann dazu geführt, deswegen war ich auch bei dir im Januar 2023, ja, das Ganze in eine eigene Firma, in ein eigenes Startup zu packen, wo wir auch anderen Unternehmen, Energieerzeugern jetzt doch schon seit einiger Zeit helfen, auch diese Herausforderungen zu bewältigen. Und ja, bei Bitcoin,
das ist TerraHash.
Das ist TerraHash, Energy Terra GmbH, Hash. Genau.
Und was ich ja den Eindruck habe bei Bitcoin, ist manchmal geht es den Menschen zu langsam. Also gerade denen, die am Anfang sozusagen das entdecken und sich denken, wow. Ja, und dann denken sich, warum checkt ihr das nicht? Warum hier? Wir können die Bitcoin-Mining für das nehmen, wir können Bitcoin nutzen in Reserven, wir können Zahlungs hier, da, dies und das. Ja. Und dann gehen die Dinge manchmal so schnell, dass man es gar nicht mehr checkt, was da gerade passiert ist. Und das ist so echt schwer unter einen Hut zu bekommen. Also zum Beispiel, jetzt reden wir mal über Energie, jetzt reden wir über Politik. Jetzt war ich ja gerade in Bhutan. So. Und ich habe mich ja jetzt zurückgehalten, im Vorgespräch dir irgendwas zu erzählen. Aber das
obwohl ich mega gespannt drauf bin, was du zu berichten haben wirst.
Das ist in meinen Augen die spannendste Bitcoin-Mining und vor allem eigentlich die spannendste Bitcoin-Geschichte generell, weil jetzt wirklich ganz schnell zusammengefasst, winziges Land, verglichen mit im Norden China, im Süden Indien, arm, remote, hat aber zwei Dinge. Es hat diese Mindfulness-Happiness-Geschichte, die jeder kennt, aufgrund von Buddhismus, also diesen Mental-Health-Blickwinkel auf die Welt. Und das merkst du dort auch wirklich. Also die Menschen sind ganz anders drauf, spirituell, als wir uns das vorstellen können in unserem langweiligen Westen. Ja? Und dann das Zweite, was sie haben, ist Hydroenergie. Und zwar zu 100% Hydroenergie. Und sie haben enorme Kapazitäten, das noch auszubauen. Und sie haben einen jungen König und dieser junge König versteht Bitcoin und hat deswegen Bitcoin Mining zu einem nationalen Interesse erklärt. Und in meinen Augen, was die machen, ist eigentlich relevanter als das, was in El Salvador passiert. Und zwar deswegen,
wirklich?
Ja. Und zwar deswegen, weil die einen wirklich beträchtlichen Teil ihrer Währungsreserve investiert haben, um Bitcoin Mining zu betreiben. Die haben über 150 Leute im Bitcoin Mining Sektor, die haben insgesamt schon 13.000 Bitcoin angehäuft. Das ist also ein Drittel ihres Bruttoinlandsprodukts.
Ja, ich glaube, da gab es ja dann den netten Vergleich, wenn man das mit Deutschland vergleichen würde, mit dem Bruttoinlandsprodukt, dass es so viel Bitcoin gar nicht gäbe auf dieser Welt.
Also wenn Österreich so viel Geld investieren würde in Bitcoin Mining, wenn man es aufs Bruttoinlandsprodukt runterbricht, wie Bhutan das getan hat, dann müssten wir 50 Milliarden investieren. Und wenn Deutschland das da tun würde, müssten sie eine halbe Billion investieren. Und wenn du jetzt mit einer halben Billion reingehst und sagst, kauf mal Bitcoin Mining Equipment für eine halbe Billion, dann wirst du niemanden finden, der so viel Zeug hat, dass er dir verkaufen kann, glaube ich.
Ja, ich finde es extrem spannend, was in Bhutan passiert. Da würde mich jetzt mal interessieren, können wir mal die Rollen umdrehen, weil ich war ja schon mal bei dir zu Gast. Hast du rausgefunden, was diesen jungen König getriggert hat? Also was war das, dass er gesagt hat, that's the way to go? Also hattest du die Chance, mit ihm oder Vertrauten darüber zu sprechen oder ist das so ein bisschen vertraulich?
Also es ist vertraulich, ja. Wir haben mit Leuten darüber gesprochen, die sich da sehr gut auskennen, die auch wissen, was den König getriggert hat. Ich glaube, ich kann das sagen, was ich vorher schon gewusst habe. In einem Land, das so klein ist wie Bhutan, in dem ein König, ist keine absolute Monarchie, aber er ist schon entscheidend, wenn das Land mehr als ein Drittel seiner Währungsreserve investiert, dann passiert das nicht, ohne dass der König das absegnet. Und der ist einfach... Der hat sich mit dem Thema schon sehr lange beschäftigt. Der ist so alt wie wir. Der ist so alt wie wir und der hat auch YouTube.
Also absolut jugendlich, wenn du sagst, so alt wie wir zwei. Also ich weiß ja auch, wie alt du bist und so weiter.
Also ganz ein junger
Ja, genau.
Ja. Und das ist halt, das Ding ist, brutal ist folgendes. Die sind in einer ganz speziellen Situation. Die exportieren nur eine Sache und das ist Energie. Und zwar nur dann, wenn es besonders nass ist. Also ich habe so versucht, als Meme zu verbreiten dort, wenn es geregnet hat, habe ich gesagt, it's raining fresh Bitcoin. Ja? Weil wir halt aus Hydroenergie Bitcoin machen. Und ihr Ansatz ist der, sie sagen, zuerst geht die Elektrizität an unsere Bevölkerung, weil um die müssen wir uns kümmern. Dann geht sie in den Export nach Indien Und dann, wenn das abgedeckt ist, dann geht es ins Bitcoin-Mining. Und der Export nach Indien findet allerdings nur dann statt, wenn man eben zu viel hat. Und in den Trockenzeiten muss man sogar Energie importieren. Mhm. Und selbst wenn man exportiert, bekommt man eben nur indische Rupie. Und wenn man aber Bitcoin erzeugt, bekommt man zusätzlich für seine Energie, kann man kaufen Dollar, Euros, was auch immer. Und man hat sogar dort den Mitarbeitern im Staat, den staatlichen Servants, Civil Servants, die Gehälter verdoppelt. Also mindestens verdoppelt auf Basis der Gewinne aus dem Bitcoin-Mining. Und zwar auch deswegen, weil man natürlich die Menschen im Land halten möchte. Es ist ein sehr armes Land, es gibt viel Braindrain, die Menschen möchten weg und das ist eben eine Option. Und mich fasziniert es auch deswegen, weil du bist jetzt hier in Österreich. In Österreich laufen wir auch zu 80% auf Hydroenergie, wollen bis 2030 auch zu 100% auf Erneuerbare laufen. Und da ist Bitcoin-Mining theoretisch auch eine Option in meinen Augen, wenn man lernt von Bhutan.
Also was ich super spannend finde, ist genau wie du es gesagt hast, du kannst Lebensmittel exportieren, wie es andere Länder machen, dann hast du noch Tourismus, das ist aber dann auch bei so einem Land wahrscheinlich irgendwo, hat es seine Grenzen erreicht. Und wenn du jetzt sagst, ohne dass ich die Details kenne, wenn du jetzt sagst, ja, die Energie zu exportieren, egal wohin, wenn man sich jetzt mal die Topografie von dem Land anschaut, sind überhaupt die Netze entsprechend, also der Grid entsprechend da vorbereitet und auf dem aktuellen Stand, um das auch wirklich so zu bewältigen? Oder wäre es sogar sinnvoll, diesen Grid nochmal auszubauen, aber da fehlen dann die Mittel, wo ja immer dieser spannende Use Case oder einer von vielen von Bitcoin Mining, von den flexiblen, dezentralen Rechenzentren, wie ich es ja manchmal auch in einfachen Worten sage, ist ja eben nicht nur diese Überschussenergie abzunehmen, als zweiter oder dritter oder allerletzter sozusagen Energiekunde, nachfrageseitig, sondern auch ganz am Anfang eben genau das, was du sagst. Und das hat dann vielleicht Bhutan oder der König von Bhutan erkannt oder seine Berater und dann als Gremium, wie auch immer es dann genau gelaufen ist. Das wird man vielleicht nie rausfinden oder vielleicht schreibt er mal ein Buch irgendwo, wenn er seine Memoiren schreibt. Und das ist ja auch ganz, ganz, ganz am Anfang spannend, dass diese Investitionen in zum Beispiel nochmal mehr Wasserkraft, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ob jetzt Bhutan oder Österreich, das gilt aber auch hier in Deutschland, selbst für meine eigene Unternehmensgruppe, jetzt mal ganz klein runtergebrochen, ja, dann kann es sich lohnen, wieder diese Investitionen in Hydro, in PV, in Windkraft oder was es auch immer für eine Energieerzeugung sein mag, da hast du einfach eine höhere Planbarkeit, wenn du weißt, so und so viel Energie, also Elektrizität, kann ich eben in diesen Wert transformieren, in diesen digitalen Wert transformieren. Und je nachdem, welche Technologie ich einsetze, bekomme ich halt, vor allem wenn es jetzt eine ältere Generation ist, 6, 7 Cent pro Kilowattstunde planbar heraus. Natürlich hängt es auch vom Bitcoin-Preis, vom Hash-Preis ab und verschiedenen anderen Dingen. Aber wenn ich neueste Generationen einsetze, auch bis zu 11 Cent. Und die Wärme habe ich ja auch noch. Ich weiß nicht, ist Wärme in Bhutan auch ein Thema?
Soweit ich weiß nicht, nein.
Okay, da ist immer eigentlich warm und feucht, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, ich meine, das ist mitten im Himalaya, ja, da ist nicht immer warm. Also feucht ist es meistens, warm ist es nicht immer. Aber es ist jetzt, das Bitcoin-Mining findet einfach an derartig remoten Stellen statt, dass du, ich nehme an, dass du mit der Wärme nichts anfangen kannst.
Hast du das wirklich auch besichtigen dürfen?
Nein.
Also weil ich habe mal gehört, es ist wirklich streng bewacht und ganz, ganz wenige Menschen wissen überhaupt, wo das ist. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass man an diesem Image doch vielleicht noch ein bisschen arbeiten könnte. Klar, man kann nicht jetzt Tag der offenen Tür machen, aber dass man das zugänglich macht und greifbar macht, so wie es wir auch in unserem Energy Lab machen, Wirtschaft und Politik einladen, das würde ich mir dann wünschen vielleicht, dass Menschen wie du, wenn sie schon diese Reise antreten, dort auch mal rein dürfen und reinschauen können.
Das habe ich Ihnen noch gesagt. Ich habe Ihnen noch gesagt, aus einem reinen PR-Standpunkt ist das nicht nur für Bhutan super, sondern auch für Bitcoin natürlich, weil die machen das mit also was dort stattfindet, ist im Grunde die absolute, endgültige, todsichere Widerlegung des Arguments, Bitcoin sei eine Umweltsau. Bhutan ist jetzt schon carbon-negativ. Als erstes Land der Welt.
Du merkst ja schon, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen, weil ich das ja auch das Argument nach wie vor sehr, sehr häufig höre und in unzähligen Vorträgen mit Daten hinterlege und so weiter, warum genau. Das alles nicht so ist. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt davon reden, dass die genaue Anzahl an Prozent ist immer schwierig genau zu bestimmen, aber in Bhutan ist es sicher so, wenn du jetzt auch die Off-Grid-Anwendungen anschaust, also wo gar kein Netzanschluss da ist. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, dieses 1% der weltweiten Energie oder Elektrizität, sondern du musst ja auch mal sagen, wenn 30% des Netzwerkes off-grid sind, dann nimmt dieses Netzwerk ja niemand den Strom weg. Das ist ja das alte Argument, so, ja, wir können doch diese ganze Energie für was anderes einsetzen, für die Krankenhäuser, für die Kinder, keine Ahnung, was dann so gesagt wird. Aber gerade jetzt da Bhutan, wie du schon sagst, perfektes Beispiel, da kann es ja gar nicht für etwas anders eingesetzt werden, weil die Bürger sind schon versorgt, exportiert wurde auch schon, ja gut, und dann hast du immer noch diesen Überschuss. Was machst du jetzt damit?
Ja, und vor allem, du kannst den Überschuss auch einfach ausbauen. Du kannst quasi, so wie du richtig gesagt hast, du kannst das als Kapital nutzen, um weiter Überschuss auszubauen. Und das ist natürlich, wie gesagt, das ist für Bhutan als diese ganz spezielle Lage, weil man kann kaum, Tourismus ist ein Fall, aber man ist so abgeschnitten von der Außenwelt und dorthin zu kommen ist auch so schwierig. Und man hat auch versucht eben, weil man total, also auf die Natur unglaublich achtet. Also die Berge sind heilig und so. Also man muss ja dort $100 pro Tag zahlen als Tourist, nur als sogenannte Nachhaltigkeitsabgabe. Also die sind so grün, ja, da sehen unsere Grünen und unsere Greenpeace und unsere Politiker, die irgendwas von Umweltschutz labern, sehen die blass aus. Das ist, sollten sie sich peinlich zurückziehen.
Aber wenn ihnen die Umwelt so wichtig ist, wenn ich jetzt wieder an Bitcoin Mining denke, das wird ja irgendwo im Dschungel stattfinden oder im Wald stattfinden, oder das ist das, was ich so hier und da gehört habe, oder wenn man so Kurzvideos sich mal anschaut, wo Menschen zumindest so das so leicht hören, das bedeutet ja, dass die noch luftgekühlte Geräte einsetzen, wahrscheinlich, also ich weiß noch gut, was dazu weiß.
Weiß ich nicht, nein.
Und das sind ja die mit den Lüftern, weißt du ja selber, sehr laut, und gerade in diesen Gefilden kann ich mir das auch sehr schwierig vorstellen mit der Abteilung, weil du musst ja ständig warten und reinigen, wenn das da irgendwo im Dschungel oder im Wald ist, allein die Ungeziefer. Also wäre, wenn man sagt...
Ja, aber das ist ja das Arge, die haben auch angefangen vom staatlichen Fonds her, die das betreiben, also der staatliche Sovereign Wealth Fund im Grunde.
Kann man damit einsteigen?
Ja, die haben eine eigene, zuerst haben sie das Geräte gekauft und dann haben sie die Geräte ins Ausland geschickt zur Wartung und so weiter, und dann sind sie drauf gekommen, es ist besser, wir bauen das Know-how zu Hause auf.
Klar.
Und der Grund, warum sie es, und jetzt haben sie eben Leute, die können das reparieren. Ja? Und der Grund, warum sie damit nicht in die Öffentlichkeit gehen, ist einfach die Bitcoin-Spieltheorie. Sie haben nichts davon, es jetzt groß an die Glocke zu hängen. Erstens ist es schon so, dass sie natürlich als Entwicklungsland stark zusammenarbeiten, auch mit den internationalen Geldgebern, Entwicklungszusammenarbeit, Weltbank etc. Die wollen natürlich nicht hören, wenn sie Geld dann für Bitcoin meinen, weil da müssen sie das immer erklären. Ja? Und noch haben sie nichts davon, es einfach zu erzählen, sondern jetzt bauen sie es mal auf und nutzen das. Ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel Island. Island hat ja auch Energie, Geothermie ohne Ende und kann es auch nicht wirklich wegtransportieren, weil Bhutan ist von Bergen umgeben, Island ist von Meer umgeben. Aber Island hat das schon viele Jahre vorher gemacht mit Aluminiumproduktion. Extrem aufwendig, energieaufwendig, dort billig zu machen. Es sind die Bitcoin-Miner nach Island gegangen, in der Annahme, dass das perfekt für Island geeignet ist. Ist es auch. Und dann hat die isländische Regierung gesagt, wir wollen die Bitcoin-Miner nicht.
Genau das wollte ich dir gerade sagen.
Und am Anfang habe ich mir gedacht, die sind doof. Die haben einfach irgendwo gelesen, Bitcoin ist eine Umweltsau, ne? Greenpeace, irgendein Bullshit. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, nein, natürlich nicht. Da gibt es einfach seit Jahrzehnten eine Aluminiumindustrie, die sorgt für Jobs und Steuern und hat eine Lobby. Und das Letzte, was die wollen, ist, dass die Bitcoin-Miner kommen und ihnen die Energiepreise rauftreiben. Und deswegen ist jetzt die isländische Regierung dagegen. Es muss so sein.
Es ist sehr interessant, was du sagst, würde ich auch so unterschreiben. Zusätzliche Konkurrenz, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, sind natürlich auch die ganzen AI-Rechenzentren, wobei ja da andere Voraussetzungen und andere Use Cases da sind. Also man kann jetzt nicht sagen, dass AI immer und überall die große Konkurrenz ist und Bitcoin Mining vertreiben wird. Aber ich habe auf Madeira einen ganz, ganz tollen und spannenden, sympathischen Mann kennengelernt, den Daniel Johnston. Das ist eben einer dieser Miner aus Island. Und der hatte eben auch ein ganz spezielles Programm mit dem isländischen Grid-Betreiber vereinbart. Und das ist ja eben genau das Spannende auch in Texas, im ERCOT. Und auch das Gleiche, was mein großer Traum und meine Vision ist, letztlich eigentlich das, was Bhutan macht, hier nach Deutschland zu bringen. Manche erklären mich dann für verrückt, aber es ist Realität, dass Stadtwerke, Lechwerke und große Energiekonzerne mit uns Kontakt aufnehmen, erst die letzten Wochen, und interessiert sind. Die wollen mehr erfahren. Die werden nicht sofort Millionen investieren, aber die buchen vielleicht auch mal ein Training, ein Workshop. Die wollen die Szenarioanalysen sehen. Die wollen uns besuchen, um diese Rechenzentren, die eben nicht mehr laut und dreckig sind, in unserem Energy Lab auch in echt sozusagen mal anzufassen. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und von dem her können wir, glaube ich, von diesen Vorbildern, ob es Bhutan ist, ob es jetzt in Texas ist, nur lernen. Und auf der anderen Seite leider auch solche Beispiele in Island, da kommen wir jetzt darauf zurück, auch betrachten. Und wir müssen es betrachten, weil da war es dann auch so, wo es dann hieß, nee, dieses Programm können wir dir, lieber Miner, nicht mehr anbieten. Also das ist ja genau das Thema Grid Balancing, dass dann der Betreiber auch nachfrageseitig zu den Minern geht und sagt, hey, jetzt habe ich hier gerade wirklich einen Peak, ich habe gerade von den privaten Haushalten. Oder es ist, in Amerika kennt man es mit Hitzewelle oder Sturmschäden, das sind ja immer so die Beispiele,
oder,
die gebracht werden.
Oder Kälte, weil mehr, genau. Sie verwenden dasselbe Gerät zum Kühlen und Heizen.
Das braucht immer, genau. Ist es egal. Es gibt mehrere Gründe, warum es für, und da, also in Deutschland wird in Österreich auch so sein, mit solchen Flexibilitätsvermarktern unterhalten wir uns auch sehr, sehr oft, die auf uns zukommen jetzt auch, weil diese Assets, diese Flexibilitätsassets, die in einem Nachfragepeak auch mal runtergenommen werden können, da gibt's nicht viele. Da gibt's nicht so viele,
und
die das können.
Und das geht mit AI nämlich nicht. Du kannst nämlich nicht einfach hergehen und sagen, ich schalte dir jetzt das AI-Rechenzentrum ab, weil ich jetzt gerade den Strom brauche. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, der zweite wichtige Unterschied zwischen AI-Rechenzentren und Bitcoin-Mining ist, dass du für Bitcoin-Mining auch nicht so eine große, stabile Internetleitung brauchst. Also die
Bandbreite,
die Bandbreite und die Verlässlichkeit ist viel geringer und viel, also weniger notwendig bei Bitcoin-Mining. Und ja, also zum Beispiel habe erst im Flugzeug aus Bhutan zurück einen Artikel gelesen im Brand 1 über ein neues Pumpspeicherkraftwerk in Vorarlberg, das natürlich in seiner Dimension gewaltig ist, aber da, wo es auch genau darum geht, also Österreich, es ist eines unserer Geschäftsfelder, ist quasi das deutsche Netz auszugleichen in diesen Peak und in diesen Nachfragetälern sozusagen. Und die Zahlen unterscheiden sich ein bisschen, aber das, was man so an Geld verbrennt, der deutsche Staat an Geld verbrennt, um quasi die Zufallsenergie, ich meine das jetzt nicht böse, aber quasi die erneuerbare Energie auszugleichen, liegt irgendwas zwischen 1 und 3 Milliarden im Jahr. Also das ist schon relativ viel Kohle.
Massiv steigend übrigens auch in den nächsten Jahren. Also ich war jetzt vor kurzem erst im bayerischen Staatsministerium mit Holger Wolf zusammen. Ein sehr wertgeschätzter Kollege von mir aus München, der eine große IT-Firma hat, und wir durften auch vor diesen Kollegen Bitcoin und dann eben im zweiten Teil aber auch die Chancen von Bitcoin-Rechenzentren für die deutsche Energiewende und die deutsche Energiepolitik auch mal aufzeigen. Und ich meine, das eine ist so riesige zentrale Anlagen, alles schön und gut, die darf es auch geben, die muss es auch geben. Speicher werden massiv ausgebaut, weil die sind natürlich so eine Flexibilität, also so ein Industrial Storage nennt man das ja, da gibt es verschiedenste Abkürzungen dafür, möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Aber das ist eigentlich das, was so unfassbar spannend ist, zu sagen, wir bauen so viel Erneuerbare aus, das ist überall so, das ist halt aktuell der Trend, der Hype, wie auch immer man das nennen will, egal wie man es einordnet, ob sich das jemals umdrehen wird. Es sind allein bis 2026, 2027 der Ausbau der Erneuerbaren in Bayern und in Deutschland, es weiß keiner, wie das mit dem Netz funktionieren soll. Also es wird definitiv zu massiven Abregelungen kommen oder die Anlagen werden nur teilweise in Betrieb genommen. Und was ist denn dann? Was ist denn dann mit dem Rest der Anlage? Also der Betreiber hat ja investiert.
Aber könnte ich das einfach komplett, den Rest der Anlage nehmen und einfach in Bitcoin-Netzwerk reinbuttern?
Der erneuerbaren Anlage. Mhm. Ja, natürlich. Du kannst ja vor Ort, und das ist ja genau das, wo immer mehr Firmen und Unternehmen und Energieerzeuger von der Biogasanlage bis tatsächlich zum städtischen Mülldeponie dann entsprechend zu uns kommen und sagen, hey, 20 kW, 100 kW bis hin zum Container 1 Megawatt können wir dann planen und verkaufen. Und das ist Realität, dass das passiert. Also seit ich das letzte Mal da war, haben wir jetzt schon, ich habe jetzt da keine genaue Zahl für heute mitgebracht, aber im sechsstelligen Umsatzbereich verkaufen wir inzwischen diese Anlagen. Und natürlich sind es ähnlich wie bei El Salvador und ähnlich wie bei Bhutan. Wer entscheidet sich, oder ähnlich vielleicht sogar in meiner eigenen Unternehmergeschichte, wer entscheidet sich für so ein Bitcoin-Rechenzentrum voll integriert, wassergekühlt bei uns zu bestellen? Ja, es sind halt die Eigentümer, also die CEOs, die auch zeitgleich der Gesellschafter sind. Ja. Wir sehen bei den Energiekonzernen, ja, da muss es dann durch Ausschreibungen gehen und da braucht es dann Alternativangebote, wo wir dann sagen, ja gut, es gibt vielleicht gar nicht so viele, die sowas anbieten können in Deutschland mit einer deutschen GmbH, das ist aber mal ein anderes Thema. Also es ist Realität, Nico, und es gibt mir so viel Hoffnung und möchte ich auch hier mit reingeben in diese Aufzeichnung, in unser Gespräch, dass es diese anderen Pioniere sind, sicherlich noch Pioniere, die da auch in solche Anlagen investieren und eben nicht nur wegen dem Bitcoin-Preis und sagen, jetzt meine ich Bitcoin, sondern da ist ja Bitcoin das schönste Abfallprodukt der Welt, genau. Sondern die Wärme ist das, was die brauchen, oder sie können eben auch am Stromtrading dann teilnehmen an den Märkten, was auch ein Riesenthema der Zukunft ist. Oder ihr industrieller Speicher, den sie für Millionen eh schon planen an ihren Standorten, kann dann eben auch diesen Strom als einen weiteren Abnehmer der letzten Instanz an Bitcoin Mining abgeben. Also es ist interessant, die sich bei uns melden, die musst du schon gar nicht mehr von Bitcoin überzeugen, weil es da gar nicht um Bitcoin geht, sondern es geht darum, du hast eine Herausforderung im Energiebereich und da ist ein Gerät, was du dir anschauen kannst vorher bei uns, und es wird deine Probleme und deine Herausforderungen vielleicht ein bisschen, nicht alleine, aber in einem Mix abfedern können.
Glaubst du, dass das, wenn du sagst, es melden sich bei dir gerade eben diese eigentümergeführten kleineren Unternehmen, dann, also erstens finde ich das ja philosophisch schon mal sehr spannend, weil das bedeutet auch, dass Bitcoin derartige Strukturen stärkt. Das ist wieder diese Spieltheorie, dass du und ich glaube, genau das brauchen wir ja, weil wir ersticken ja auch an der Bürokratie und in den großen Konzernen, einer der Gründe ist ja die Bürokratie. Ne? Und jetzt, wenn du es schaffst, in kleinteilig, relativ wendigen Modellen zu agieren, dann ist es eh gut, dass quasi so ein Durchbruch zuerst mal bei denen ankommt, die davon profitieren, dass sie eben wendiger sind, will ich damit sagen. Das ist meine philosophische, weil es ist ja, das ist das, was Seele auch gesagt hat, und das ist mir in El Salvador und vor allem in Bhutan aufgefallen. Ne? Also Bitcoin ist dann für dich da, wenn du es wirklich brauchst.
Aber du musst auch bereit dazu sein. Du musst offen dafür sein. Es gibt einen schönen Spruch, Bitcoin ist kein Intelligenztest, sondern ein Ego-Test. Ja. Und ich glaube, das zeichnet doch österreichische, deutsche und auch Schweizer Unternehmer auch aus, dass die mal vordenken und den nächsten Schritt gehen und nicht erst dann das machen, was jetzt sozusagen schon alle machen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und zweitens glaube ich, oder ich sehe es ja auch, das sagen ja auch viele Menschen und Unternehmer, Entscheider aus Amerika, die im Bitcoin-Space unterwegs sind, der deutsche Markt oder der deutschsprachige Bitcoin-Markt ist weit fortgeschritten im Vergleich jetzt zum Weltmarkt. Also da sind wir relativ schnell, jetzt nicht nur Anzahl Nodes oder so, sondern auch viele andere Dinge. Wir hatten die Innsbruck-Konferenz, es gibt sehr viele Konferenzen, Meetups, die 21-Community. Also ich glaube, wir sind schon nach den Amerikanern relativ weit und ein interessanter Markt, auch wenn ich sehe, was für Firmen auch international auf uns zukommen, auch internationale europäische Energiekonzerne, die auf uns zukommen und sagen, hey, erklärt uns das mal mit dem Bitcoin-Mining. Also da bist du als deutsche Firma oder ich sag mal deutschsprachige Firma, das hat schon ein Standing. Und bei mir, und das ist vielleicht auch mein Schicksal oder meine Berufung, kommt halt hinzu, was braucht es, Nico, so wie Bhutan, El Salvador, Milei oder wen auch immer du jetzt nennen möchtest, es braucht Vorbilder. Es braucht Vorbilder, Pioniere, vor allem denen du auch vertrauen kannst. Und wir haben halt einfach dieses große Faustpfand, das ist auch eine Verantwortung, der ich mich auch stelle, diese 75 Jahre Familienunternehmen. Und jetzt macht so jemand, so traditionell, klassisch, jetzt macht so jemand was ganz Wildes. Das passiert mir ja trotzdem immer mal wieder. Weil wir sind jetzt hier seit Jahren in dem Bitcoin-Space und unterhalten uns ganz in der Tiefe über Details. Aber mir passiert es ja trotzdem immer wieder, was Bitcoin, wie, was ist denn das und so weiter.
Also, mir geht es ja genauso. mir geht es ja wirklich genauso im Mediensektor. Gibt es immer noch genügend. Aber genau, dadurch, dass du das machst, bekommt das Thema dann vielleicht doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Das war ja von Anfang an mein großer Traum, jetzt völlig unabhängig jetzt mal vom Bitcoin Mining, da auch Bitcoin ganz bewusst auf die Firmenbilanz auch zu nehmen von unserem klassischen Unternehmen. Und es war ja auch ein Prozess, bis ich dann mit meinem echten Namen in der Öffentlichkeit war, in verschiedenen Podcasts und auf Bühnen war ich ja nicht von Anfang an. Ich hatte schon Respekt. Was sagen meine 300 Mitarbeiter an zwei Standorten? Was sagen eigentlich meine Lieferanten? Was sagen eigentlich meine Kunden? Und ich kann dir eins sagen, und das ist auch so ein ganz tolles Feedback jetzt nach weiteren, ja, fast zwei Jahren, wo ich das letzte Mal bei dir war, es passiert nichts Negatives.
Ja. Ist mir auch schon
aufgefallen. Es ist kein Mitarbeiter, ist zu mir gekommen, hat geklopft, also Herr Kläger oder Christian, ich werde jetzt kündigen, weil sie befassen sich mit ganz neuen technologischen Entwicklungen und mit der digitalen Zukunft. Das kann ich nicht unterschreiben. Oder ein Kunde, der sagt, ich kaufe jetzt keine, wir kommen ja gleich noch dazu, Dosen oder Druckpumpzerstäuber mehr bei Ihnen, weil Sie haben jetzt ja auch ein Start-up gegründet, wo Sie sich mit Energielösungen beschäftigen. Das passiert nicht. Und von dem her sind wir ein ganz spannendes ja, Sozialexperiment. Es gibt ja auch eine Bitcoin-Bibliothek bei uns in der Arbeit, wo sich die Mitarbeiter alle möglichen Bücher ausleihen können, kostenfrei. Die können kostenfrei an Schulungen teilnehmen von unserem Terraish-Team, um mehr reinzufühlen in das Bitcoin-Thema. Und klar, wir waren im Bundestag, die VR-Bank, all diese Entwicklungen des letzten halben Jahres führen dazu, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus meiner Firmengruppe aufs Team zukommen und fragen, hey, kannst du es mir nicht doch nochmal erklären, wie das mit dem Bitcoin funktioniert?
Und die VR-Bank hat ja auf ihrem Bereich eine ganz ähnliche Funktion dieser bodenständigen Verlässlichkeit, ne? die man ja in Bayern sowieso sucht. Ne? Ich meine, was kannst du in Bayern machen ohne Bodenständigkeit? Ne?
Also wenn ich da an Richard denke, also den jetzt scheidenden CEO, also wirklich unfassbar toller Mann, eben auch so seniorig, und dann kommt so einer ums Eck und sagt Bitcoin only. Self-Custody und solche Begriffe, ja. Also es ist schon Wahnsinn. Also wenn es jetzt auch von so jemand kommt und nicht nur vom Andreas Streber, aber ich glaube, da hat auch der Joe Martin eine große positive Wirkung drauf gehabt, auf die Entwicklung dort. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob der Joe Martin Bhutan vielleicht beraten hat oder ein ähnlicher Mensch da, aber wir werden es nicht rausfinden.
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass die wirklich von selbst drauf gekommen sind.
Also umso schöner.
Und man muss wirklich sagen, also das habe ich halt auch in El Salvador so nicht erlebt. Also ich hatte jetzt schon die Ehre, sowohl in El Salvador als auch Bhutan zu sehen. Das Level, auf dem dort die Vertreter der Regierung unterwegs sind, das ist so, als würden wir jetzt hier sitzen. Das ist komplett absurd. Und was wirklich komplett, also was wirklich dann, wo ich dann nach 2-3 Tagen drauf gekommen bin, ist so, es ist so ein bisschen, als würdest du durch ein Spiel gehen und landest in einer Parallelwelt, wo das Thema Bitcoin auf den Kopf gestellt ist. Mhm. Weil das von oben herab gesagt wird, Orange Coin gut, ja, sind alle, gehen alle von diesem Ding aus, also von dieser Perspektive aus, und zwar und beschäftigen sich optimistisch und positiv mit dem Thema.
Das wäre so schön, wenn wir das hier schaffen.
Es ist so absurd, es ist positiv absurd. Ja? Und das ist aber so logisch. Das ist
das so ein bisschen für dich so Alice im Wunderland, wo man manchmal so sich selber ein bisschen klopfen darf, ob das jetzt real ist gerade?
Ein bisschen schon. Und der entscheidende Punkt ist ja der, du hast es sehr wunderbar. Ne? Nehmen wir die VR-Bank und die Kläger Group und dann nehmen wir El Salvador und Bhutan. Du hast diese zwei großen...
Das ist auch eine witzige Aufreihung.
Also eine witzige Aufreihung, oder?
Das war vollkommen klar vor 5 Jahren alles.
Du hast diese, was sind die großen Anreize bei Bitcoin? Was sind die großen ökonomischen Anreize? Anreiz 1 ist Number Go Up. Ja? So wie du auch sagst, wir nehmen das Asset auf unsere Bilanz. Ich habe es in meiner kleinen Medienfirma auch in der Bilanz. Ja? Bhutan hat es in der Bilanz und El Salvador hat es auch in der Bilanz. Das ist Number Go Up. Das ist der eine große Anreiz für Bitcoin. Der zweite große Anreiz für Bitcoin ist Bitcoin Mining. Ein vollkommen klarer, umweltfreundlicher Fall von Energienutzung für dieses internationale Asset, das sich inzwischen etabliert hat. Und das ist dann in El Salvador eher stiefmütterlich, eher so symbolisch. Bei der Kläger
Group. Den Eindruck habe ich auch.
Ja. Bei der Kläger Group ganz entscheidend. Und in El Salvador, in Bhutan, jetzt komme ich durcheinander. In Bhutan ist es ganz zentral. Da geht es um genau das. Aber, und das hat auch der CEO vom DHI, also dem National Wealth Fund, auch gesagt, Sie sehen es auch als strategisches zukünftiges Asset. Es geht nicht nur darum, das gleich umzuwandeln in Dollar oder Euro, sondern Sie halten ja eigentlich die Bitcoin in erster Linie. Mhm. Also Sie haben das so auf diesem Level auch verstanden. Und jetzt komme ich zu was anderem. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann, und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Ich glaube, dass wir mit dem Wissen rund um Bitcoin Mining inzwischen global auch auf einem politischen Level schon viel weiter sind, als wir es überhaupt glauben. Du hast einen Trump, weil du hast vorher gesagt, Deutschland ist so weit. Das stimmt, Deutschland ist weit, aber wenn man sich Amerika anschaut mit Grid Balancing in Texas, mit einem ETF an der Wall Street und einem Trump, der sagt, wir wollen das Bitcoin meinen, also die sind schon noch.
Also politisch, 15. Ja, da sind wir auf keinen Fall so weit. Technisch, da versuche ich ja alles dafür zu tun, dass wir da weiterkommen mit den Staaten und den Stadtwerken.
Es gibt auch schon das Bitcoin-Miner zum Beispiel in Schweden, die mit Vattenfall zusammenarbeiten schon seit Jahren. Ja? Also, und das Mining, also von den Incentives her, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich habe in Prag, und ich hoffe, dass ich die Geschichte noch nicht im Podcast erzählt habe, deswegen mache ich es jetzt ganz schnell. Ich habe in Prag einen venezuelanischen Bitcoiner kennengelernt, der seit langer Zeit dabei ist, aber in Kanada studiert hat und so weiter. Und der hat gesagt, dass die Sozialisten in Venezuela Bitcoin-Mining immer wieder bekämpfen und dann haben sie den Petro eingeführt, diese Dinge, bla bla bla, weil die Menschen natürlich alle Bitcoin meinen, weil sie bekommen ja vom Staat gratis Energie, aber dafür eine hyperinflationierte, schlechte Währung. Deswegen ist Bitcoin-Mining dort quasi Volkssport in Venezuela. Und dieser Petro, hat er gesagt, war nichts anderes als ein Vorwand, mit Bitcoin-Minern durchs Land zu fahren und den lokalen Vertretern der Regierung und des Regimes zu zeigen, wie ein Bitcoin-Miner aussieht, damit sie sie nachher einkassieren können, damit das Regime minen kann. Mhm. Und jetzt kommen wir nach China, wo die Kommunisten Bitcoin-Mining auch verboten haben. Kannst du dich erinnern, dass die Hashrate und 20% der Hash kommen immer noch aus China?
Das ist schon auch sehr, sehr interessant.
Ja, wo kommen die her? Ich sag dir, wo die herkommen. Aus dem Keller von Xi Jinpings Privatvilla. Und seinen Cronies, die haben einfach die Maschinen einkassiert und meinen auf eigene Faust weiter, entweder privat oder für die Partei oder für was auch immer.
Ich würde gerne, also ich finde alles perfekt von dir zusammengefasst, zwei Ergänzungen und die eine, da musste ich echt schmunzeln gerade eben, es war wirklich was ich mir vorher auf dem Weg hierher beim Spaziergang auch überlegt habe. Ich bin dann nicht ganz dabei, wenn du sagst, Number go up, das ist so wichtig und das ist so ein Vorbild. Natürlich Bitcoin auf die Bilanz packen, das ist die kleine Ergänzung dazu noch. Sondern ich glaube, was die Leute wirklich fasziniert, ist, wenn etwas greifbar ist. Das sehen wir eben in unserem Lab, wenn die Maschinen auch sehen können. Und Bitcoin auf der Bilanz, jetzt geht es da ja eh schon um Finanzen, das ist eh schon so trocken für manche Menschen. Und dann Anlagevermögen, Umlaufvermögen und so weiter. Und selbst wenn jetzt, da kommt nämlich noch was typisch Deutsches oder Europäisches dazu, selbst wenn jetzt der Bitcoin 10x macht, dann werden viele auch nicht sagen, ja, der Nico und der Chris, ja, die sind aber tolle Vorbilder, sondern sind vielleicht dann auch noch neidisch oder sauer auf uns zwei. Ja, warum habt ihr es nicht uns auch noch eindringlicher gesagt? Dann sage ich, was sollen denn wir noch mehr machen? Also wir haben Firmen gegründet, wir berichten in der Öffentlichkeit drüber, noch mehr können wir nicht machen.
Na, da kommt dann die Bitcoin-Sonderabgabe, wirst du sehen.
Also wie gesagt, also das ist für mich der eine Punkt, dieses greifbar machen, wo du einen ganz anderen Zugang halt hast, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du die einlädst, wenn du die Türen öffnest. Deswegen wäre das bei Bhutan auch so schön, die Türen zu öffnen, aber ich kann es auf der anderen Seite verstehen. Also das ist der eine Gedanke, den ich noch mit reinbringen wollte, weil dieses Thema Bezahlen, natürlich kannst du das im Online-Shop als Zahlungsmittel angeben oder du kannst auf Lightning alles Mögliche dir schicken. Aber tatsächlich, und wir sind ja bei TerraHash, um mal auf mein Startup zurückzukommen, auch mit zwei, drei anderen Ideen, die wir auch super, super interessant und gut finden in der Business-Beratung oder auch als Event- und Speaker-Plattform mit tollen Menschen, die wir halt kennen aus dem Bereich. Ist bei der VR-Bank dann auch so gekommen mit der strategischen Partnerschaft, wo wir diesen ganzen VR-Bank-Event ja jetzt mitplanen und umsetzen, auch mit den Bühnen, können wir auch. Aber 99%, Nico, alle Anfragen, die uns erreicht haben, von Menschen, von Firmen, von Stadtwerken bis hin zu Energieerzeugern, geht es halt um Bitcoin-Mining, weil es halt greifbar ist und weil da ein Problem da ist. Und das Problem wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Europa, wie gesagt, ich kann halt nur von diesem Kernbereich, da haben wir das europäische Verbundnetz auch und unsere EU und mit Green Deal und ESG und all diesen Themen, da sind die großen Herausforderungen, wo halt Bitcoin sofort eine Lösung ist. Ob die Menschen jetzt an Bitcoin glauben oder nicht, ist jetzt nicht primär kurzfristig relevant für den Use Case Bitcoin Mining, weil sie können ja eben, das hast du vorhin schon gesagt, und das ist mein zweiter Punkt, den ich jetzt machen wollte, sie können ja sofort die gemeinen Bitcoin umtauschen. Also sie können ja sofort dann die 7, 8, 9 oder 10 im Peak Bullruns, wo 21 waren es nochmal 30, 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Nee. Zwar nicht jetzt dauerhaft, das ist logisch, aber da waren Maschinen nach 2, 3 Monaten abbezahlt. Das kennen Investoren in Energieinfrastruktur nicht, weil die planen eigentlich 10 Jahre und 20 Jahre und 50 Jahre, wenn du jetzt ein Netz planst und baust, haben wir uns mit einigen auch ausgetauscht. Also auch da wird unser Erfahrungsschatz und unser Fachwissen immer, immer größer. Ich sage immer, ich hätte eigentlich Ingenieurswesen studieren müssen und nicht BWL, wenn ich jetzt sehe, mit was wir uns da beschäftigen. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der auch total unterschätzt war, von dem her finde ich smart, von Bhutan, den Zugang zu Bitcoin, weil du kannst ja Kapital raisen, auch Fremdkapital, was jetzt für Hardware ist. Dann ist Hardware auch die Sicherheit. Und dann hast du halt dauerhaft einen Zugang zu Bitcoin. Du kannst dir Bitcoin holen zu Produktionskosten. Ich sage es jetzt mal in einfachen Worten. Mhm. Natürlich können die Produktionskosten auch schwanken, aber somit hat Bhutan und auch wir und viele andere, die sich für Bitcoin meinen, entscheiden, einen Cashflow. Genau. Wenn du Bitcoin wird immer so als das große Negative bei Bitcoin gesehen. Ah, Bitcoin hat ja gar keinen Cashflow wie ein Dividenden-ETF von 3, 4, 5%. Naja, gut, dann kauf dir halt für 100.000 Euro Mining-Equipment. Ja, dann hast du einen Cashflow in Bitcoin. Also da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, um sowas auch mehr bei den Leuten reinzubringen. Es gibt ja das nette Kuhn-Diagramm mit die Risikodiversifikation weg von Bitcoin. Dann hast du Bitcoin, dann hast BTC, dann hast Satoshis, das ist ja das Kuhn-Diagramm. Ja, da könnte man genauso gut noch Hashpower und Rechner hinzufügen. Das ist, und vielleicht noch, ist zwar jetzt, da müssen einige jetzt weghören, dann noch den BlackRock ETF und vielleicht noch die MicroStrategy-Aktie als Hebel. Dann bist du trotzdem in dem Ökosystem im Grunde genommen drin, aber hast halt ein bisschen diversifiziert in ein paar andere Dinge. Da hast du vielleicht das Self-Custody und dieses Freiheitliche nicht mehr so mit drin, aber du hast einen Cashflow, weil darum geht es ja schon ein bisschen, auch diesen Cashflow zu haben. Weil letzter Satz von mir dazu, ich finde es immer spannend, wenn Leute sagen, da werde ich richtig emotional jetzt, ja, Bitcoin Year-over-Year-Performance 40-50%, wird ja dann immer so gesagt, oder in dem Jahr was noch mehr und dies und das. Und ich denke mir halt immer nur, ihr seid alle richtig gute Trader anscheinend, weil das hast du ja nur, wenn du verkaufst, also wenn du diese Gewinne nicht realisierst.
Nein, das stimmt nicht. Nein, also wenn du es über die Jahre hinweg rechnest, dann.
Du kannst mich gerne erleuchten. Wenn du nie verkaufst, dann hast du diesen Wert in Bitcoin, aber den hast du ja in dem Sinn nicht im gleichen Maße realisiert und damit irgendeinen Cashflow. Wenn es jetzt um den Cashflow geht, um dein Leben. Mir geht es um den Cashflow, um dein Leben zu bestreiten. Nein,
du hast ja auch keinen Cashflow, wenn du jetzt einen Total Return Index ansiehst, wo die Dividenden reingerechnet werden.
Genau, wo das Ganze thesaurieren ist, dann hast du ihn auch nicht. Genau.
Also da geht es ja nur. Also
aber du weißt, was ich meine. Diesem Cashflow, mit diesem Argument, da habe ich meine Schmerzen damit, weil da musst du ja immer zum Peak oder zu gewissen Zeitpunkten immer Tranchen auch verkaufen.
Ich bin vollkommen bei dir. Ich meine, das Cashflow-Argument ist mal komplett idiotisch. Ja, damit fangst du mal an. Das ist so wie bei Gold. Ja. Ich habe bei Immobilien,
Ich habe auch bei Immobilien
keinen Cashflow. Ich habe erst einen Cashflow, wenn ich Immobilien vermiete. Ja, ich kann meine Bitcoin auch vermieten. Das ist halt riskant. Immobilien vermieten ist auch riskant. Ne? Wenn mir dann ein Mieter da drinnen sitzt oder zerstört mir dann die Wohnung oder was auch immer. Ja? Das ist so quasi, Cashflow bekommst du ja für Risiko am Ende des Tages. Ja?
Verfügungstellung von Kapital oder was auch immer.
Genau, der wird dir ja nicht einfach so geschenkt. Der einzige Cashflow, der dir geschenkt wird, ist das Taschengeld der Kinder. Das ist Cashflow ohne Risiko.
Da könnten wir uns jetzt, nachdem du 3 Kinder hast und ich auch stundenlang darüber unterhalten, wann man da anfängt und ob das überhaupt gut ist. Ich habe letztens gehört, lieber kein Taschengeld und dafür dann entsprechend, wenn sie was möchten, dass man dann eben darüber spricht.
Naja, aber das ist immer das Problem. Sie müssen ja quasi auch lernen, mit dem Geld umzugehen. Es gibt auch die Variante, wo es heißt, das Taschengeld ist eigentlich Geld zum Ausgeben, quasi Cashflow, das ist gar nicht gedacht, um es zu sparen dann, ja. Alles, du,
bitte. Also im Sommer ist dieser Cashflow dann immer in den Eiskugeln recht schnell drin und aufgrund der Inflation der letzten 10, 20 Jahre kostet die Eiskugel in Italien, kriegst immer weniger Eiskugeln für den gleichen Euro.
Also ich hab meinen Kindern jetzt Geld aus Bhutan mitgebracht und habe gesagt, habe ihnen den König gezeigt und habe gesagt, den hat der Papa getroffen.
Ist der junge König natürlich, auf dem Schein?
Natürlich, ist ja der König. Das ist so wie mit Charles, der muss dann, wird dann sofort ausgetauscht. Ja? Also die Währung ist auch an die indische Rupie gebunden. Die haben jetzt keine eigene Geldpolitik, ja? So wie Österreich oder Deutschland in dem Fall. Da ist der König drauf. Ja?
Spannend.
Weil auch drei Kinder, by the way.
Und zu Bhutan wollte ich noch was sagen. Das eine ist ja Cashflow, den Bhutan erzeugt. Das ist sozusagen Vorteil Nummer zwei, neben den Energieherausforderungen, die damit gelöst werden. Und der dritte Vorteil ist die On-Ramp an sich ja zu Bitcoin. Weil es könnte ja auch sein, dass übermorgen irgendein Land sagt, da sind wir jetzt aber sehr in der geopolitischen Diskussion, dass eine Staatengemeinschaft, wir sehen das ja jetzt auch mit dem IWF und mit El Salvador, dass irgendwer sagt, Bhutan und den König, das finden wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so lustig. Oder Indien sagt irgendetwas.
Oder China.
Also oder wer auch immer.
Das kann dir doch schnell passieren.
Und so hast du natürlich dann auch völlig unabhängig von Banken und Exchanges, dieser Vorteil, der wird auch ein bisschen vergessen. Ich rede jetzt auch nicht von KYC und Non-KYC und so weiter. Aber du hast halt einen Zugang zu Bitcoin, die dir über den Pool ausgeschüttet werden, ohne dass da eine Bank und eine Exchange involviert ist.
Oder eine Weltbank oder eine IWF. Die natürlich nicht. Also die Weltbank und der IWF sind eben de facto die Amerikaner und das sind de facto die Hüter quasi des Bretton Woods-Systems. Ja? Und die Europäer, die jetzt in der Weltbank arbeiten, müssen jetzt weg können und ganz stark sein. Aber es sind natürlich die Amerikaner, die dort die Strippen in der Hand halten. Ja, die finden das natürlich nicht gut, ne? Wenn du, weil das sind wie die Sozis bei uns, ja? Die wollen, dass die Menschen in Abhängigkeit gehalten werden. Die finden das nicht gut, wenn ein Land, das die letzten 50 Jahre in Abhängigkeit war, jetzt plötzlich eigene Dinge tut. Ja, das wollen die nicht. Die wollen dort die großen Bosse sein, ja? Und das ist bei El Salvador genauso wie bei Bhutan. Ja, das werden wir noch bei vielen Ländern sehen, die sich da neue Varianten suchen. Und du hast recht. Mit dem Cashflow finde ich total spannend, weil de facto ist es so, das ist wie wenn du eine Goldmine entdecken würdest. Ja? Plötzlich hast du Kapital, aber du musst dieses Gold, du musst keinen Käufer finden. Bitcoin kauft immer. Oder wenn du Energie exportierst, ja, musst du aber auch keine Verträge machen. Bitcoin kauft immer. Bitcoin schluckt die Energie immer.
Das ist ja das völlig Verrückte und auch Revolutionäre. Wir reden da immer so einfach drüber. Ja, dann hast du hier einen Rechner und dann schmeißt den an und dann passiert auch schon was. Dann kommt auch schon ein Ertrag rein. Aber das kennt man ja aus dem normalen Leben gar nicht, dass du eben nicht diesen Kunden brauchst, den du irgendwie überzeugen musst und dann machst ein Angebot und dann schickt er eine AB, so ganz klassisch, wie es im Geschäftsleben läuft. Das gibt's ja da alles gar nicht. Also das ist auch so ein ganz, ganz spannender Faktor. Und daran sieht man ja auch schon wieder diese Art der absolut disruptiven Technologie. Und zeitgleich umso mehr Bhutan und andere Mining betreiben, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn umso mehr Leute Bitcoin kaufen, dann hast du diesen Netzwerkeffekt, Alex von Frankenberg und all diese Dinge, Number go up und so weiter, super. Also umso mehr Leuten wir von Bitcoin erzählen und Bitcoin onboarden, gut für alle. Und bei Bitcoin Mining hast du recht, da ist es tatsächlich ja nicht so, weil ja dann einfach mit steigender Hashrate entsprechend die Rewards unter mehr Teilnehmern im Netzwerk geteilt werden müssen. Und von dem her ist es auf der anderen Seite natürlich für Bhutan auch smart. Aber ich würde trotzdem gern, weil das liegt mir einfach so am Herzen, was wir ja, und gerade ich persönlich ehrenamtlich sehr viel mache, weil wir aber eh schon als Familienunternehmen mit dieser Tradition, als großer Gewerbesteuerzahler natürlich auch in diesen Regionen, ob es Bürgermeister ist, Landrat, die kommen uns jetzt besuchen zum 75-jährigen Jahr. Am Telefon vor kurzem sagt der Bürgermeister zu mir, ja Herr Kläger, das ist ja mega interessant, mega spannend, was Sie da mit dem Startup auch machen. Also die verstehen es nicht oder noch nicht, meine ich auch gar nicht jetzt despektierlich, und haben aber ein Interesse und finden es ja trotzdem super. Der Bürgermeister in Sachsen von der Ortschaft, boah, der ist gelernter Elektriker, ja, wo der den Mining-Container gesehen hat, der hat das sofort verstanden. Die Elektrizität aus dem Erneuerbaren wird sofort hier in einen Wert umgewandelt, hat sofort gesagt, boah, da fallen mir die Energieerzeuger hier ein und die Mitnetz und mit diesem und jenen, wo wir sprechen können. Also auch da völlige Offenheit auf dieser, und das wird ja oft auch, diese Unterscheidung muss man halt leider machen, diese Bubble Berlin ist halt einfach oder Brüssel, was auch immer man nennen mag, die Regionalpolitiker, die Hands-on-Politiker, die halt an die wirklich auch den Wert sehen dieser Arbeitsplätze und dieser Firmen, die sich da engagieren und die einfach auch dankbar sind, das ist da vorhanden und die wollen dann auch helfen. Aber leider ist es auf dieser selben Ebene und diese Politiker, Bundestagsabgeordnete, und da rede ich jetzt nicht von der Joanna, sondern wir haben auch schon andere Bundestags- und Landtagsabgeordnete bei uns sehr, sehr gerne begrüßt. Auch da, alle Parteien, auch die Grünen waren bei uns. Mega spannend, die sind auch offen. Und dann ist das Thema aber auch wieder, ist so mein Gefühl des letzten Jahres gewesen, die sind dann da, nutzen das vielleicht für PR oder für was auch immer. Und dann ist das Thema aber wieder so,
das kommt aber alles noch.
Das heißt aber nicht, dass man es deswegen nicht macht. Du musst ja trotzdem die Baby-Steps machen. Irgendwer muss ja auch, ist meine Überzeugung,
apropos mit Baby-Steps, Politik mir fällt's ja auf beim Bitcoin-Mining. Ja, jetzt hat sich letztens der Betreiber von kennst du diese die BitX Solo-Miner, hat sich bei mir gemeldet, sagt, das geht so gut, ob ich nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte. Kann man jetzt schon, ich glaube jetzt schon, aber spätestens ab November, dann mit dem Code, was Bitcoin bringt, auch günstiger bekommen bei ihm im Shop, ja, weil wir da jetzt eine Kooperation machen. Warum? Weil immer mehr Menschen sich auch für diese Seiten interessieren. Dasselbe auch bei unseren Partnern 21 Energy, wo es dann auch um die Wärme geht. Ich habe erst letztens wieder meinen Bitcoin-Heater angeworfen im Büro. Wunderbare Sache. Ja, und ich bekomme danach die Notification, wie viel Bitcoin ich gemeint habe. Quasi als das Abfallprodukt.
Genau. Und genau solche Dinge. Hast. Und deswegen, ich bin ein Mensch, das ist aber auch so bei den Kosmetika und bei den Sprühsystemen. Wenn es auch andere Player am Markt gibt, dann bin ich immer ein großer Fan davon, weil da kommt auch so eine Dynamik rein. Man kann voneinander lernen ein Stück weit. Und wir sind ja noch so früh, dass jeder dieser tollen Player und Namen, ob es der Max ist oder der Julius ist, die eben diese Produkte eben machen, da freue ich mich, weil...
Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich rede nicht vom Nerdminer.
Ah.
Sondern BitX sind realistische Chips, mit denen du realistisch einen Block finden kannst, wo auch schon Blocks gefunden wurden. Das ist eine andere Schiene, aber da machen wir
einen eigenen Podcast dazu. Ja, aber den gibt es aber jetzt auch vom Julius, der verwendet,
ja, vielleicht ist
der
das baut das.
Den
okay.
jetzt, ja, dann der tut's baut mir den
leid.
Jetzt auch.
Dann tut es mir leid. Wir lernen das alles noch und wir machen dann eine eigene Folge dazu.
Genau, also es gibt immer mehr, also darauf will ich hinaus und das ist so spannend von sogenannten Educational Products, wo die Leute mit Solo-Mining halt ein bisschen was lernen können, ein bisschen spielen können und eben alle 10 Minuten diese Chance haben auf den kompletten Reward halt dann von 3,125. Das ist natürlich schon spannend, das kannst du auch verschenken. Bis hin eben die Anbieter, die du gesagt hast, 21 Energy, die sich ja sehr stark jetzt auf diesen privaten Bereich fokussieren, was wahnsinnig.
Aber nicht nur, die machen auch Industrieheizung.
Die machen Industrie, luftgekühlte Heizung, genau. Und wir haben jetzt eben gesagt, wir konzentrieren uns halt speziell Bhutan-Style so auf die staatlichen Erzeuger und die Großanlagen und wassergekühlte Anlagen. Und so brauchst du, glaube ich, verschiedenste Player, um ja dann einfach den Markt zu öffnen. Und übermorgen, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist aber auch in der Beratung so, also in der Bitcoin-Beratung für Firmen, wenn mal die großen Companies aufwachen, also ich rede nicht nur von den Big Four Unternehmensberatungen, sondern auch andere Digitalberatungshäuser. Ich war ja auf 2, 3 Digital- und Innovationsberatungskongressen.
Ich stell mir gerade vor, wie dann die Post Consulting Group und McKinsey, wenn sie dann 140 Berater reinschicken,
das zu wird Bitcoin-Mining beraten. Nein, das wird kommen. Das wird ganz sicher kommen.
Erst kommt mal die Rechnung.
Und die werden.
Ich weiß noch nicht, was ich berate, aber ich weiß schon, was es kostet.
Ja, und die machen ja auch nichts anderes, dass die dann das verkaufen und am Ende müssen sie aber hintenrum ja dann bei dir anrufen oder bei mir anrufen, die dann wirklich die Arbeit machen können.
Genau. Geil. Was macht ihr in Finnland?
Ja, das passt eigentlich jetzt sehr, sehr gut in unser Gespräch. Bhutan, Energie. Mir liegt ja Bayern, Deutschland und Europa am Herzen. Und natürlich ist es meine Vision, das Thema Bitcoin Mining, Bitcoin Rechenzentren hier vollkommen salonfähig zu machen. Was ein dickes Brett zu bohren ist, wahrscheinlich dicker als der Tisch hier. Aber wir werden da weiter Gas geben in diesem Bereich. Und da gehören natürlich auch Use Cases dazu. Wir hatten es schon gehabt, es muss fast greifbar sein. Du musst es irgendwo hinbekommen. Und ich habe die große Freude und das große Glück gehabt, dass ich auf Madeira, also da sieht man wieder, wie wichtig diese Konferenzen sind, habe ich einen ganz tollen Mann kennengelernt und der ist eben Finne und hat in Finnland, baut er solche Wärmenetze oder entsprechend die Infrastruktur, wo er mit den...
Ist aber auch ein Bitcoin, also der kam schon für die Bitcoin-Konferenz.
Genau. Und er spricht eben mit den Netzbetreibern, also Nah- und Fernwärme ist in Finnland sehr, sehr stark ausgebaut. Mhm. Vielleicht das, wo wir in Deutschland ja auch hin wollen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Augsburg ist jetzt meine Heimatstadt, die erste Stadt, die das Gasnetz komplett zurückbauen will und auf Fernwärme gehen will. Also völlig verrückt. Wir haben halt wundervolle, muss jeder, der hier zuschaut, gerne mal nach Augsburg kommen, in die Altstadt oder in die Brauerei. Es ist unmöglich, weil wir so viel ältere Gebäude auch haben, die alle mit Fernwärme oder mit Wärmepumpen auszustatten. Also das sei mal dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Und Finnland hat das aber. Finnland hat das schon traditionell und die heizen da sehr dezentral. Ist auch sehr interessant. Ähnlich dezentral, wie wir es eigentlich mit unseren 900 Stadtwerken in Deutschland auch haben. Also es gibt ja die vier großen Übertragungsnetzbetreiber, aber eben auch diese Stadtwerke. Und in Finnland machen die das sehr, sehr stark mit Hackschnitzel. Mhm. Und was jetzt passiert, und das ist auch wieder die Magie von Bitcoin und von Bitcoin Mining, dass dieser finnische Operator eben ein gutes Standing bei denen hat, weil der auch einen langen Track Record hat und da eben schon lange Unternehmer ist in Finnland, geht eben da auch zu den Stadtwerken hin und sagt, pass auf, so ein bisschen wie Contracting-Lösungen und sagt, okay, ihr erzeugt mit eurem Hackschnitzel die Wärme, die ihr ja braucht für die Heizperiode, aber auch für Warmwasser für so und so viel Euro pro Megawatt. Und ich biete es dir mit meiner elektrischen, dekarbonisierten Heizung. Ob er das Wort Bitcoin erwähnt, ist mal eine ganz andere Frage nochmal. Kann ich dir das halt zu einem wesentlich günstigeren Preis anbieten? Interesse, ja oder nein? Und das Interessante ist, er hat jetzt schon zwei andere Projekte umgesetzt erfolgreich. Eins war sogar mit Marathon Digital, das war groß in den Medien. Also auch die ganz großen Player gehen auf ihn zu, auf diesen finnischen Operator oder andersrum. Und haben sowas erfolgreich umgesetzt. Da gibt es ganz tolle Videos dazu. Und weil wir uns eben gut verstehen und er bei der nächsten Zeit halt auch wieder nach einem verlässlichen, vertrauensvollen Partner gesucht hat, sind wir sehr, sehr stolz, dass wir dieses Projekt gewinnen durften und jetzt eben mit dem finnischen Operator zusammen Hash Power nach Deutschland und nach Europa bringen können. Insgesamt 1 Megawatt an Wärme und das ist ja 1:1, also somit auch ungefähr 1 Megawatt an elektrischer Leistung. Das sind so ungefähr 120 Maschinen.
Was heißt nach Deutschland, ja nach Finnland?
Kann ich gern nochmal genauer erklären. Also die Rechner stehen in Finnland, aber jetzt ist es natürlich so, dass wir ein kleines Start-up noch sind und wir wollen jetzt auch nicht uns abhängig machen von Fremdkapital, von Banken, so gern wir den Andreas und den Richard haben bei der VR Bank, dass wir natürlich jetzt am allerliebsten dieses Projekt, Self-Mining nennt sich das ja dann, so wie andere größere Miner, so wie es Marathon ja auch dort macht, dass wir alle Geräte sozusagen auf eigene Adresse minen lassen. Jetzt ist es aber so, dass wir diese finanziellen Mittel A noch nicht haben und jetzt eben auch weiteren Menschen, vor allem Firmen, Funds sind wir jetzt gerade im Gespräch, Family Offices, diesen Zugang zu dieser Hardware, zu diesem Top-Projekt in Finnland, was es nicht so oft gibt, eben ermöglichen können. Also du kannst jetzt als jemand, der Interesse hat, Teil des Bitcoin-Mining-Netzwerkes sein, ab 10 Maschinen, weil wir einfach sagen, das hat auch steuerliche Gründe. Wir wollen die Menschen, die sich bei uns melden, auch umfangreich betreuen und beraten. Ab 10 Maschinen kannst du auch Teil dieses finnischen Projekts werden.
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sets zu stacken. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code, was Bitcoin bringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Das heißt, ich kann dann als österreichische Firma, als deutsche Firma mich da beteiligen und bekomme dann quasi das, was wir vorher besprochen haben, den Cashflow.
Du kaufst Hardware. Die Frage kriege ich sehr häufig, es ist keine Beteiligung an diesem ganzen Projekt, weil man kennt ja aus dem erneuerbaren Energienbereich, kennt man ja entweder Genossenschaften oder da gibt es Projekt- oder Beteiligungsgesellschaften und dann bist du bei diesem Windrad, da gibt es das ganz häufig, wenn da irgendwo in Irland der Windrad steht, bist du da 1-5% Eigentümer. So ist es nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass, und das hat viele Vorteile, dass du als Nico Jilch oder was Bitcoin bringt, entsprechend dann eigene Hardware hast. Du bist der Eigentümer der Hardware. Und dann hast du natürlich auch den kompletten Return aus deinen Maschinen. Ist ungefähr so wie dein Bitcoin-Heater, nur dass er halt zu 95% Uptime läuft und natürlich ein hocheffizientes, wassergekühltes Gerät ist.
Und die Wärme? Die Wärme geht, wärmt die dann Wärme quasi geht, finnische Wohnzimmer.
Das ist ja das
Aber was habe ich davon, wenn meine Wärme finnische Wohnzimmer wärmt?
Das ist auch die nächste sehr, sehr spannende Frage. Da gibt es zwei Modelle, Geschäftsmodelle, die auf der Welt immer mehr aufkommen. Das eine Modell ist, dass an dem Wärmeverkauf der Eigentümer der Hardware, das wärst jetzt du, auch beteiligt wirst. Das wären sozusagen sogar zwei Einnahmequellen, die du hast. Also du hast die Einnahme aus deiner eigenen Hashpower und du hast die Einnahme aus der Wärme. Was jetzt bei diesem Geschäftsmodell auch, um es irgendwo einfach zu halten und übersichtlich zu halten, ist es so, dass die Wärme bei dem finnischen Operator verbleibt, die Einnahmen, und er aber damit seinen Service-Fee, seinen Servicepreis pro Kilowattstunde sehr, sehr attraktiv halten kann, der normalerweise in Finnland höher liegen würde.
Das heißt, er kümmert sich um die Maschinen, bla bla bla.
Genau. Und wir vermarkten diese Maschinen und diese Hashrate jetzt.
So, und dann ist natürlich die Frage, zahlt sich das dann aus mit dem finnischen Energiepreis und so weiter? Macht das Sinn?
Da gibt es verschiedenste Szenarien, die wir berechnet haben, die mit dem Hashpreis zu tun haben. Also je nachdem, wo der Hashpreis hingeht. Und je nachdem gibt es Amortisationsraten. Ich will aber nicht zu viel verraten. Geht es gern bei uns auf die Webseite. Schaut es euch an, auch du gerne. Es gibt eine Informationsdatei. Und am Ende muss ja jeder selbst seine, das ist wie mit Bitcoin an sich, seine Berechnungen machen. Wo geht das alles hin?
Nee, genau, aber das ist ja der Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den man bei all diesen Mining-Geschichten eigentlich mal. Und ich glaube, Bhutan ist da wieder ein wunderbares Beispiel. Am Ende des Tages, wenn du Bitcoin meinst, ganz ehrlich, dann machst du das ja nicht mit dem Ziel, die Bitcoin, sobald sie reinkommen, sofort zu verkaufen, oder?
Also ich kann dir sagen, es wäre schön, Nico, wenn alle, die bei uns anfragen, und es sind gar nicht so wenige, zuletzt auch Unternehmen und diese ganzen Energieerzeuger so denken würden, dass es ihnen um diese Bitcoin-Betrachtung geht, dass sie zum Beispiel sagen, okay, nach 5 Jahren, weil ungefähr in diese Zeiträume geht es, also sehr langfristige Vertragsdauer, habe ich mehr Bitcoin, als wenn ich jetzt alles in Bitcoin stecke. Nur ist das kein Vergleich, den diese Gebilde noch nicht, leider noch nicht machen, weil sie eben doch noch Fiat-getrieben sind und eine Rendite von, bei diesen sogenannten alternativen Investments von 20-30% suchen und diese Gelder, diese Töpfe gar nicht zur Verfügung stehen, interessanterweise, um Bitcoin zu kaufen. Also wenn Bitcoin als Investmentvehikel gar nicht zur Verfügung steht, ist halt plötzlich ein Investment in das Ökosystem, in die digitale Goldmine, spannend. Also wir lernen da, die Motivationen, Nico.
Was heißt, es steht nicht zur Verfügung? Was soll das heißen?
Weil viele Gebilde noch nicht so weit sind, wegen ihren Statuten, dass sie in Bitcoin investieren dürfen, in diese Asset-Klasse regulatorisch.
Aber sie dürfen in Bitcoin Mining
investieren. Aber sie dürfen in die Hardware investieren. Das ist einfach nur ein Server, den sie kaufen. Das ist das Spannende, was wir erleben.
Es ist auch komplett idiotisch, wenn ich jetzt mal hier mal ehrlich sein darf, weil die reden von alternativen Investments, aber kaufen nicht das bestlaufende Asset der letzten 15 Jahre, One Trillion Global Market Cap, BlackRock ETF, Ding, das können sie nicht kaufen. Naja, dann kann ich ihnen auch nicht helfen.
Ja, vielleicht ist es auch so, Nico, dass sie jetzt auch eben mit dem Schritt vorher, mit der Hardware, wo sie ja dann mit Bitcoin in Berührung kommen, da müssen sie sich ja überlegen, ja, wie verwalte ich das eigentlich, wie viel behalte ich eigentlich, Multisig oder wer hat überhaupt Zugang dann zu diesen gemeinten Coins? Vielleicht ist das auch ein Weg sozusagen, wie man mal mehr Gebilde da reinbringen kann und Entitäten und Investoren sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Was glaubst du, wie viele GmbHs in Deutschland haben Bitcoin auf der Bilanz? Hast du eine Ahnung?
Also das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, Nico. Ich kriege so viel Zuschriften und natürlich jetzt nicht per Post oder Brieftaube, sondern digital heutzutage, wo viele sagen, Mensch, tolles Vorbild und ich habe das Gleiche getan, wie es du getan hast, vom kleinen Handwerkerbetrieb bis zur größeren Firma. Vor kurzem war eine große Baufirma bei mir zu Gast, die unbedingt das kennenlernen wollten. Fünfte Generation, also keine kleine Firma.
Aber immer noch familiengetrieben, ne?
Genau. Ja, logisch. Oder es sind eben von den Konzernen dann die Bitcoiner, die dich kennen, die mich kennen und die das Thema in ihren C-Levels, also in den Vorstanden reinbringen wollen und sagen, hey, habt ihr eine Idee, könnt ihr mich unterstützen, machen wir mal einen Workshop, machen wir mal ein Training. Aber um deine Frage zu
Die sind auch unglaublich fleißig, das muss man auch dazu
sagen.
Es melden sich so viele und das ist auch echt nicht, es ist, glaube ich, einfacher, den eigenen Papa zu überzeugen, als irgendwie den CEO, ja?
Ja. Ja, also Familienunternehmen weiß selber, das hat alles auch seine Vor- und Nachteile.
Ja,
also,
aber es, ja.
Aber um deine Frage zu beantworten, und das ist ja das, was leider, wo sind die anderen Staaten, die eine Bitcoin-Strategie wie El Salvador gefahren haben oder jetzt Bhutan, also größere Staaten, man redet immer vielleicht von Argentinien oder irgendwas in Südamerika, weil die halt auch den Währungsverfall so haben. Und leider ist es auch so bei den Unternehmen, ich frage mich immer, habe ich in anderen Interviews schon gemacht, Nico, es gibt so viele hinter verschlossenen Türen, die Bitcoin auf der Bilanz haben, auch tolle Firmen, alteingesessene Firmen, aber die haben sich noch nicht so getraut, wie es ich getan habe und auch in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, es ist doch nichts Schlimmes, sei doch stolz darauf, dass du dich mit der Zukunft befasst und vielleicht einer der Ersten bist in der Adoption, so wie damals das Internet in den 90er Jahren, aber sehr viele Vorbehalte, leider. Und bei den Energiekonzernen ist es übrigens exakt das Gleiche. Die haben Geld. Die haben teilweise 100 Millionen auf der hohen Kante, weil die letzten Jahre in dem ganzen Spothandel so viel Geld verdient haben. Die müssen das Geld auch rausfeuern. Und die sagen auch zu uns, ja, die Technik, wir haben das alles verstanden, Bitcoin Mining, alles super. Es gibt nur einen einzigen Punkt, Nico, was die noch daran hindert, Millionenaufträge bei uns zu platzieren. Mehrfach haben wir das. Die sagen alle, Trust, all das Vertrauen, was sagt mein Board of Directors und was sagt die PR-Abteilung? Und eigentlich komme ich mir schon fast wie ein Psychologe vor, dass es gar nicht mehr um die Technik jetzt geht. Da haben die Gelder parat, hier, ich überweise sofort, sondern das letzte Puzzlestück ist jetzt wirklich dieses Vertrauen. Und vielleicht kommt es mit mehr Staaten oder in 2025, Number go up, wenn wir vielleicht doch sechsstellig sind oder ich weiß nicht, was noch passieren muss, dass dann diese Energiekonzerne auch noch mehr in der Öffentlichkeit dann dahinter stehen. Ich mache ein Beispiel dir und dann, das ist nämlich wirklich sinnbildlich, sogar ein japanischer Energiekonzern, TEPCO oder eine Tochterfirma davon.
Tochterfirma, ja?
Genau, die haben das ja auch gemacht, aber wenn man mal genauer das durchliest, also wir können da schon da die Feinheiten rauslesen, ja, die haben ja auch schon 2022 begonnen und haben es niemand gesagt. Ja. Erst jetzt weitere 1,5 Jahre und später gehen die an die Öffentlichkeit.
Aber auch nicht groß.
Und das waren ein paar S9. Also das waren wirklich ältere Geräte. Also da luftgekühlt, das ist jetzt noch nicht mal ein Hexenwerk gewesen. Trotzdem war es schon eine Big News sozusagen. Und meine Befürchtung, um auch mal sowas zu bringen, oder ich wünschte, es käme anders, dass selbst wenn jetzt 2, 3 dieser Energiefirmen, gar nicht kleine, bei uns ganze containerweise das bestellen und in Deutschland aufstellen, dann freue ich mich zwar, aber wahrscheinlich sagen die zu mir, wenn ich sage, hey, darf ich da mal mit dem Kamerateam vorbeikommen, weil das Bayerische Fernsehen zum Beispiel sagt zu mir, wenn die erste Anlage in Bayern irgendwo steht, die waren ja schon mal bei mir, dann fahren wir da hin und berichten darüber. Und ich befürchte, dass wenn ich das so zu denen sage, dass gerade die Stadtwerke oder werden alle erstmal, du, jetzt bauen wir es mal auf und dann warten wir mal ein Jahr.
Ja, aber das ist ja
das Problem
Punkt,
ist, dann ist schon 2026.
Aber das ist ja der Punkt, schau mal, das ist ja genau das, was du sagst. Ja, wenn du, und das ist ja auch der Grund, warum Bhutan das zwar getan hat, aber noch nicht an die große Glocke gehängt hat. Mhm. Die haben mir auch gesagt, wir haben dann gesagt, stimmt das, dass es so und so viele Bitcoin sind? Stimmt es, dass es so und so viele Miner sind? Ja, sagen sie, ja, das stimmt alles. Sagen sie, fragen wir, ja, warum erfahren wir das erst jetzt? Und die Antwort ist einfach, es hat keiner gefragt. Die hatten einfach kein Interesse daran, das an die Öffentlichkeit zu hängen. Aber sie haben logisch gehandelt aus ihrer Perspektive. Und wir kommen natürlich irgendwann zu einem Punkt, wo dieser ganze Unsinn, gerade was über Mining verbreitet wird, wird halt Gott sei Dank immer weniger glaubwürdig. Und dann muss auch die PR-Abteilung es irgendwann einsehen. Wenn du als Großkonzern eine Riesenchance einfach nur dir entgehen lässt, wegen der angeblich schlechten PR, dann verstehe ich das. Dann verstehe ich das. Mhm. Ja? Wenn du dir als Großkonzern eine Riesenchance entgehen lässt, wegen einer schlechten PR, die aber inhaltlich komplett falsch ist, dann bist du einfach nur unfähig. Weil dann musst du einfach deiner PR-Leuten sagen, hey, dann mach doch mal PR. Dann ändert doch mal hier die Erzählung. Dann sorg doch mal dafür, dass wir hier, dass das logische Geschäft, das wir hier machen, auch vernünftig erzählt wird. Es ist ja nicht eure Aufgabe, mir zu sagen, was wir nicht tun können, sondern es ist eure Aufgabe, das zu verkaufen, was wir machen. Sonst seid ihr keine guten PR-Leute.
Du siehst mich auch wieder schmunzeln. Auch da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mindestens 2 CEOs/Entscheider in diesem Bereich, die zu mir gesagt haben, mega, alles super. So gefühlt kurz vor Unterschrift und aber sagen, boah, ich bin jetzt ja gerade erst hier CEO geworden vor 3 Monaten oder ich bin ja gerade hier der Entscheider für das und das geworden vor einem halben Jahr. Und so ein Projekt binde ich mir jetzt nicht als erstes Projekt, wo halt einfach eine gewisse politische Sprengkraft in deren Augen, ich sage nicht in unseren Augen, in unseren Augen ist es ja nicht so, aber in deren Augen ist es diese politische Sprengkraft eben schon noch, und ich glaube, da haben wir doch noch einen gewissen Weg vor uns. Ich hab eine Frage.
Aber das macht es eh spannender.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Wenn es einfach wäre, Nico, würde es jeder machen. Das ist ein ganz alter Spruch.
Dann wäre auch der Podcast nicht so geil.
Aber ich habe eine letzte Frage zu Bhutan noch, weil es mich wirklich interessiert. Hast du das Gefühl, jetzt auch mit eurer Reise, mit dem Alex mit dabei, mit dem Jeff mit dabei, wird man da jetzt mehr hören? Ja. Oder war das eine einmalige Geschichte? Weil, ich frage nach, jetzt könnte ja Bhutan sagen, und die müssten noch nicht mal eine Anleihe machen, jetzt könnten die sagen, hey, wir haben hier noch, so ähnlich wie es in Finnland ja auch ist, das, was wir in Finnland machen, mit diesem finnischen Operator, diese Projekte dort zu entwickeln, wäre in Bhutan genauso möglich, wenn die zum Beispiel sagen, wir hätten gern noch mehr Hashrate bei uns, aber aus irgendwelchen Gründen können wir uns das mit unseren Mitteln gar nicht mehr leisten. Ja, wir brauchen da Partner von außerhalb von Bhutan, dann ist ja das Gleiche, was wir in Finnland machen, auch in Bhutan, und ich weiß auch, dass in Indonesien, überhaupt im asiatischen Raum, mal abseits von China, ganz viele interessante Projekte gerade entstehen, auch im Bereich unabgedeckter Mülldeponien, beispielsweise mit dem Methangas und Carbon Credits, also es ist ein wahnsinniges Marktfeld. Ist das was, womit sich Bhutan auch beschäftigen könnte, da von außen nochmal mehr Partner reinzuholen?
Das glaube ich ganz sicher. Sie haben ja von außen Partner reingeholt. Sie haben ja auch mit Bitdeer einen internationalen Miner ins Land geholt und mit dem auch zusätzlich zu den eigenen Mines noch quasi verkaufen direkt auch an einen Abnehmer. Ja, also das ist mal der erste große.
Und meint Bitdeer es auch für sich selbst oder sich vermarkten selbst. Die das wieder an?
Nein, auch für sich selbst.
Okay.
Ja, also soweit ich das verstanden habe. Ist natürlich alles, also ist auch relativ klar. Also, Bhutan meint für sich selbst und verkauft aber auch Energie quasi an einen externen Miner.
Das ist immer ein zweites Geschäftsmodell.
Um das auch das Risiko zu streuen.
Genau, zu balancen, ja.
Und ich glaube, dass da noch viel kommen wird. Ich glaube nur, dass man dort einfach langsam jetzt erst einsieht, auch aufgrund dessen, was wir denen dann gesagt haben, nicht? Also ich habe ihnen auch gesagt, bei den Terminen habe ich ihnen gesagt, schau, das wäre doch cool. Das wird nicht morgen passieren, aber vor ein paar Jahren sind die österreichischen Ingenieure zu euch gekommen und haben euch gesagt, wie man Wasserkraft macht. Und dann kommt ihr nach Österreich und zeigt ihnen, wie man das Wasserkraft Bitcoin macht.
Oder denk mal an Dubai. Also 1950 gab es das noch gar nicht. Und wie viele deutsche Architekten, Ingenieure sind da hingegangen? Oder auch nach wie viele Schreiner, ich war 2010 ein Jahr in Australien, wie viele deutsche Schreiner sind in Australien? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also warum nicht auch mehr deutsches und europäisches Bitcoin-Mining in Bhutan? Also ich würde da gerne mal mit dir hinfliegen zusammen. Aber ja, du hast wahrscheinlich noch genug von deiner letzten Reise.
Ich bin jetzt auch erst seit einigen Tagen wieder da. Aber nein, ich glaube, da werden wir wieder landen. Ich glaube, von der Story her ist das für mich, also wirklich, es ist stringenter, logischer, konsequenter als in El Salvador. Und es geht eben in El Salvador viel mehr um die PR, um diesen internationalen PR, und in Bhutan viel mehr um die Realität. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied.
Das denke ich auch. Es gibt ja auch diese Leuchtturmprojekte, diese Mikrogrids, teilweise auch in Afrika. Da geht es aber ja um was ganz anderes, um überhaupt mal grundsätzlich für Dörfer Elektrizität irgendwo da zu haben. Und ich sehe das auch wie du mit der geothermalen Energie in El Salvador. Das ist nett und die haben schon gar nicht so wenig gemeint, aber auf der anderen Seite im Vergleich zu dem, was sie sozusagen auf der Bilanz anhäufen, ist es natürlich auch wieder dann nicht so viel. Und von dem her, diese Beispiele wie Bhutan sollte es, glaube ich, noch viel mehr geben. Aber wahrscheinlich werden es auch da die kleineren Länder zuerst sein.
Um fair zu sein, natürlich hat das Ganze, es geht hier jetzt mal um die Story und es geht darum zu sehen, dass das passiert. Aufgrund einer ganz speziellen Gemengenlage. Bhutan selbst ist natürlich ein kleines, armes Entwicklungsland mit wenigen Einwohnern und auch die Energiekapazität, also da reden wir von 3 Gigawatt, die insgesamt produzieren, und die wollen auf 30 Gigawatt innerhalb der nächsten paar Jahre, und da wird Bitcoin Mining eine große Rolle spielen, aber das ist natürlich jetzt immer noch nicht, ich meine, keine Ahnung, da würde man wahrscheinlich nicht viel betreiben können in Europa mit diesem Strom. Die haben natürlich auch wenig Abnahme und so weiter. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass die ihre spezielle Situation erkannt haben und die, glaube ich, nutzen, und aufgrund auch dessen, dass man halt auf dieses Thema auch relativ früh aufmerksam geworden ist. Sie könnten jetzt auch dort sitzen, ohne sich mit dem beschäftigt zu haben. Ja, also wir werden sehen. Wir werden vor allem sehen, was ist der nächste sozusagen exotische Reiseort, an den einen dieses Thema bringt, weil als ich vor 3 Jahren angefangen habe mit dem Podcast, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich nach El Salvador oder nach Bhutan komme oder nach Augsburg. Ja? Das ist ja schon zu exotisch. Ja?
Was?
Naja, ich meine, wie gesagt, also ich habe meine Frau
vor kurzem, habe ich ja im Vorgespräch kurz erwähnt, auch gefragt, also mal völlig unverbindlich, sag mal, was findest du eigentlich besser, El Salvador oder Bhutan?
Und?
Ja, sie fand tatsächlich, wo ich auch zuerst überrascht war, aber sie fand tatsächlich Bhutan interessanter. Ohne dass man natürlich, wenn man jetzt Laie ist, über dieses Land irgendetwas oder viel wüsste.
Ja, du kannst halt in Bhutan, ähnlich wie in Österreich, nicht ins Meer springen.
Ne? Das, da haben die zwei Länder was gemeinsam.
Da haben die zwei Länder hohe Berge und keinen Meerzugang. Ja? Mein Lieber, was erwarten wir von dir in nächster Zeit? Was willst du uns noch mitgeben? Wo finden wir dich? Was geht ab?
Was du erwarten darfst, ist jetzt erstmal ein kleines Geschenk von mir, was ich hier noch mitgebracht habe. Ich habe dir ja von unser 75er Jubiläum berichtet, 1949 von meinem Großvater gegründet. Und das sind übrigens diese Produkte, die wir herstellen. Also
das ist die Kläger Group.
Das ist die Kläger Group und speziell eine der Firmen heißt halt FEMA. Und die FEMA beschäftigt sich halt mit Kosmetikas und Medizinprodukte. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Duschschaum. Und ich sage bewusst Unisex, weil muss man mal aufpassen, wenn ich früher irgendwie, keine Ahnung, ein Anti-Aging-Produkt dabei hatte und einen Fußschaum, dass man dann irgendwie sagt, was ist für die Frauen und was für die Männer. Also wir haben ja einen Unisex-Duschschaum, den ich dir sehr gern überreiche, der bei uns Made in Germany hergestellt wurde. Und genauso wie eben Made in Germany diese Produkte hergestellt werden. Die Sprühe wären ein bisschen zu groß gewesen, aber schaut auf die kläger-group.com-Seite, dann seht ihr das alles. Terrash.space findet man alles über das Startup und ja, wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt. Bitte schön, mein Freund.
Danke für
vielmals. Damit du immer gut riechst.
Danke vielmals für deinen Duschschaum. Ich glaube, das Allerwichtigste, nachdem ich jetzt gerade so viel im Flugzeug gesessen bin, es sind nur 100 Milliliter, also den darf ich auch mitnehmen im Handgepäck. Ein wichtiger Vorteil.
Ja, wir haben auch Haarsprays und Trockenshampoo-Sprays, da ist noch mehr Gas drin, das darf man da nicht mehr mitnehmen.
Ja, aber Trockenshampoo geht nicht, das ist ja trocken.
Ja, aber es ist trotzdem Gas mit drin, um es auszubringen.
Komplizierte.
Also mir wurde schon alles Mögliche an meinen eigenen Produkten an Flughäfen abgenommen, weil ich natürlich meistens diese Dinge dann auch dabei habe. Und genauso wie wir sozusagen diese Produkte hoffentlich auch noch in weiteren 75 Jahren Made in Germany herstellen, wollen wir natürlich auch Bitcoin und Bitcoin Mining hier in Deutschland und Europa herstellen.
Nice.
Und reinbringen.
Nice. Also. Bitcoin, Bitcoin-Mining und Kaktusfeigenextrakt für geschmeidige Haut. Das ist meine Kombination. Christian, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal hier sitzen, was dann für verrückte Dinge passiert
sind. Genau, sehr, sehr gerne, mein Freund. War mir eine große Ehre.
Mir auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.